have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu Double Step Back, dem Podcast, in dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und mir virtuell gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Julius Schubert. Julius, guten Abend. Wie geht es dir?
Mir geht's super. Ich freue mich. Ich freue mich nicht so sehr, dass wir heute das erste NBA-Spiel verpassen. Ich habe sogar gehört, Zion wird spielen, aber für die Nachtspiele sollte ja dann auch diese Folge dann erledigt sein und dann kann ich mir die noch geben. Aber Leute, ihr seht, wir nehmen unseren Job ernst. Wir verzichten hier auf Live-NBA-Basketball zur europäischen Primetime, um einen Podcast aufzunehmen.
So sieht's aus. Dass Zion spontan zurückkommt, bringt mich als Fantasy-Manager tatsächlich in die Bredouille leider, aber da möchte ich jetzt nicht näher in die Tiefe gehen. Julius hat, wie ich vermute, Kopfschmerztabletten eingeworfen. Er hat einen Stressball neben sich. Er bereitet sich mental auf das Thema der heutigen Folge vor. Denn es geht um seine Los Angeles Lakers und um die Bigger Picture-Frage, warum ist eigentlich Spacing so wichtig in der modernen NBA? Wir kümmern uns um die Frage, was ist eigentlich Spacing? Wie generiert man Spacing? Was passiert, wenn ein Team kein gutes Spacing hat? Siehe die Lakers aktuell und daher sprechen wir heute viel über die Franchise in Purple and Gold und ich hoffe einfach, dass Julius nicht während der Folge irgendwie spontan eine Weinanfälle bekommt. Aber
Taschentücher liegen hier, ja.
Ich könnte mir heute leider alles vorstellen. Bevor wir aber damit losgehen, soll es wie jede Woche erst einmal die Headlines geben und diese Woche fange ich wieder an mit meiner Headline und das ist ein Fun Fact, der mir unter der Woche untergekommen ist, und zwar in Form eines Instagram Reels, ganz, ganz modern. Vermutlich war es auf TikTok vor Wochen schon viral, aber ich habe kein TikTok, deswegen bekomme ich diese Trends immer ein paar Wochen verzögert mit.
Okay, Boomer.
meine Headline ist, Sam Presti ist ein GM-Wizard. Und Sam Presti, General Manager der Oklahoma City Thunder, bei vielen wird er sehr hoch angesehen für seine unnachahmliche Art in den letzten Jahren, vor allem Draft-Assets und generell Assets anzuhäufen. Andere hinterfragen diese Strategie ein wenig, muss man nicht irgendwann seine Chips all in gehen und so weiter. Um die Frage soll es gar nicht unbedingt gehen, sondern mir ist ein Draft-Night-Trade untergekommen, den die Oklahoma City Thunder 2016 getätigt haben und aus dem sich dann eine ganze Reihe weiterer Trades entwickelt haben. Und ich möchte euch einmal ganz kurz durchführen, was Sam Presti und die OKC Thunder aus de facto Serge Ibaka und einem First-Round-Pick gemacht haben. Also schnallt euch an, los geht's. Serge Ibaka ist in der Draft Night 2016 von den Thunder zu den Orlando Magic getradet worden und zwar für Victor Oladipo, Ersan Ilyasova und den zu diesem Zeitpunkt frisch an Nummer 11 gepickten Domantas Sabonis. Ilyasova zusammen mit einem First-Round-Pick haben die Thunder dann wiederum nach Philly verfrachtet und haben ihn zu Jerry, da kommen wir zu ihm, zu Jeremy Grant gemacht.
Ja, okay.
Für letzte Woche natürlich, ich muss mich entschuldigen, du hattest recht, Jeremy Grant. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich auf Jeremiah gekommen bin. Ich bin weiterhin überzeugt, dass ich das irgendwo mal gehört habe, aber wir haben nochmal recherchiert, sind zu dem Schluss gekommen, dass es wohl doch Jeremy ist, also mea culpa an der Stelle, Julius, du hattest recht.
Dankeschön, das freut mich sehr zu hören.
Wie dem auch sei, besagten Jeremy Grant haben sie dann wiederum im Gegenzug für einen 2020er First-Round-Pick nach Denver geschickt. Aus diesem 2020er-Pick wurde Alexei Pokuševski. Sabonis und Oladipo wiederum haben sie nach Indiana geschickt, in dem Trade, den wir alle noch im Kopf haben, für Paul George. Diesen Paul George wiederum haben sie dann zu den Clippers geschickt, in diesem riesigen Trade, den die Clippers auch mit dem Beweggrund gemacht haben, dass Kawhi Leonard dann kam im Sommer 2019. Und im Gegenzug haben sie bekommen Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, Clippers First-Round-Picks in 2022, 24 und 26. Aus dem 2022er-Pick an Nummer 11 ist es inzwischen Jalen Williams geworden. Und sie haben Picks der Miami Heat bekommen von 2021. Daraus wurde Trey Mann an Nummer 18 und 2023. Und dann noch zwei Pick-Swaps, aber die lasse ich jetzt mal hier außen vor. Und im letzten Move in dieser Reihe haben sie Danilo Gallinari im Gegenzug für einen Second-Rounder nach Atlanta geschickt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Sam Presti aus Serge Ibaka, der damals, ich glaube, 28 Jahre alt war, also so langsam sich tatsächlich schon dem Ende seiner Prime zugewandt hat. Orlando hat ihn dann in der Folgesaison auch direkt weitergetradet nach Toronto, wo er dann wiederum wichtiger Teil des Championship-Teams war. Also er war jetzt nicht dann, aber es war auch nicht so, dass er noch ein wahnsinniger Star war, würde ich mal behaupten. Serge Ibaka und ein First-Round-Pick und daraus haben sie gemacht Shai Gilgeous-Alexander, Trey Mann, Jalen Williams, Alexei Pokuševski, zwei weitere First-Rounder der Clippers, einen weiteren First-Rounder der Heat, wie gesagt noch diese zwei Pick-Swaps und einen Second-Rounder von den Atlanta Hawks und all das aus Serge Ibaka und einem First-Rounder. Dieser First-Rounder 2020, das muss man der Vollständigkeit halber aber dazu sagen, kleiner Wermutstropfen, der wurde zu Tyrese Maxey. Aber, wie ich finde, ziemlich, ziemlich cool und ziemlich verrückt, was Sam Presti aus nicht sonderlich viel gemacht hat im Laufe der Jahre. Und ich finde, das unterstreicht, dass er zumindest, was diese Aneinanderreihung von Trades angeht, ist er quasi im echten Leben das, was Lorenzo Ligresti im Fantasy-Basketball ist.
Bodenständig. ja, Sam Presti. Kranker Typ, was das Horten von Draft-Picks, Draft-Capital angeht. Ja, man kann sicherlich über ein paar seiner Entscheidungen, die er in der Vergangenheit getroffen hat, was Teamzusammenstellung angeht, streiten. Aber was diesen Bereich, diese ganze GM-Sache angeht, finde ich, hat einen überragenden Job gemacht in den letzten Jahren und hat da sein Team in die Position gebracht, jetzt einen der besten jungen Kerne der NBA zu haben. Mehr Draft-Picks als jedes andere Team und ich glaube, die Thunder haben eine goldene Zukunft. SGA, ich habe es heute Nacht gesehen, hat gegen die... Ja, wir müssen erstmal sagen, wann wir hier aufnehmen heute, wa? Es ist Sonntagabend gerade. Stimmt. Ich meine, es ist schon leicht durchgesickert, sicherlich. Vorhin über die Spiele geredet haben, die wir verpassen, aber ja, wir nehmen heute mal Sonntagabend schon auf, weil es ja morgen und übermorgen zeitlich nicht so gut aussieht bei uns. Deswegen jetzt hier Sonntagabend und in diesem Spiel, jetzt heute Nacht von Samstag auf Sonntag, hat SGA 38 Punkte gemacht gegen die Mavericks. Und hat wieder wahnsinnig, wahnsinnig gut gespielt und hat unterstrichen, dass er da ein Franchise-Spieler sein kann in der Zukunft. Und alleine, dass man ihn da abgestaubt hat, plus noch so, so viel mehr unterstreicht, was Sam Presti für ein Magier ist, der würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Absolut. Dann kommen wir zu deiner Headline. Was hast du dir ausgesucht diese Woche?
Desmond Bane hat das Potenzial, ein All-Time-Great-Shooter zu werden. Es haben 5 Spieler in der langen Geschichte der NBA eine bessere Dreierquote über ihre komplette Karriere bei mindestens 250 Versuchen. Das sagt schon einiges aus. Er ist jetzt in seinem dritten Jahr, hat 42% getroffen als Rookie, 44% letztes Jahr bei wahnsinnigem Volumen. Dieses Jahr auch wieder, steht bei 45% knapp, fast 14 Versuche auf 100 Possessions. Und was mich so ein bisschen auf diese Idee für diese Headline gebracht hat, ist, dass ich an einem Video gearbeitet habe, was mittlerweile auch schon online ist, in dem es um den Backcourt der Memphis Grizzlies geht und wie gut Ja Morant und Desmond Bane sind. Und Desmond Bane für mich aktuell einer der 3 besten Shooter der Welt. Nicht nur, weil er Catch-and-Shoot-Dreier nehmen kann aus dem Stand, sondern weil man Spielzüge für ihn laufen kann, was auch diesen Fit mit Ja Morant so genial macht. Und auch in dieser Saison vor allem hat er angefangen, Pick-and-Roll-Dreier zu verwandeln. Step-Back-Dreier, Sidestep-Dreier ist ein Spieler, der mittlerweile viel, viel mehr für sich selber kreiert, als es noch letzte Saison gemacht hat. Und das ist einfach für mich eine Entwicklung, die sich so nicht vorherzusehen lassen hat. Und Desmond Bane einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Shooter. Vor allem diese On-Ball-Shot-Tracking-Skills sorgen dafür, dass ich das Ceiling der Memphis Grizzlies zukünftig noch viel höher einschätze, als ich es bisher in der Vergangenheit getan habe, weil man einfach jetzt 2 Spieler hat, die aus dem Dribbling Sachen entstehen lassen können. Man hat Morant am Ball, man kann haufenweise Stuff machen, Off-Ball mit Desmond Bane, seine Gravity nutzen, was wir ja bei den Warriors in den letzten Jahren bei Steph Curry so wahnsinnig viel gesehen haben. Viel davon machen die Grizzlies nach, mit Bane als Off-Ball-Spieler, mit Bane als Off-Ball-Screener, immer häufiger mit Bane nochmal als Ball-Screener für Morant. Also das erlaubt ihn einfach so viel zu machen offensiv und für mich Desmond Bane einfach wahnsinniges Potenzial als Shooter und es wird mich nicht wundern, wenn er seine Karriere beendet als einer der besten Werfer, den dieser Sport je gesehen hat.
Ja, Wahnsinn. Du hattest mich bei Desmond Bane. Ich bin ein riesen Fan von dem Jungen. Vor allem, weil man ja, also es war schon klar, als er in die NBA kam, dass es ein guter Shooter sein würde vermutlich und dass der Wurf übertragbar ist. Aber ansonsten wusste man ja nicht so wirklich, was man von ihm bekommen würde. Und im Zweifel ein weiterer Beweis dafür, dem Grizzlies Front Office zu trauen, was solche Jungs angeht. Dieses Jahr jetzt auch wieder jemand wie Santi Aldama, der bei der Draft von Memphis ausgewählt wird. Und dann kannst du Checkliste, okay, alles klar, Santi Aldama von Memphis gedraftet. das wird ein guter Spieler. So, und das genau, ist ja. generell der Wahnsinn, was die da machen in Memphis in den letzten Jahren. Einmal kurz, ich habe natürlich, als du gerade sagtest, 5 Spieler in NBA History mit höherer Dreierquote, habe ich natürlich direkt nebenher nachgeschaut. Ja. Einmal kurz zur Info für euch Hörerinnen und Hörer. Platz 1 Steve Kerr, das könnte bekannt sein. Platz 2 Hubert Davis, noch nie gehört, ehrlicherweise. Dann kommen auf den Plätzen 3, 4 und 5 Joe Harris, Seth Curry und der leider viel zu früh verstorbene Drazen Petrovic. Und dann eben auf 6 tatsächlich Desmond Bane mit einer Career Three-Point Percentage bislang von 43,5%. Und wie du gerade gesagt hast, ich finde in dieser Saison, wir haben noch nicht viel gesehen von ihm logischerweise, aber er macht nochmal mehr in Sachen Movement Shooting, er macht nochmal mehr mit Ball in der Hand. Ich bin da voll bei dir. Das Ceiling, sky's the limit für diesen Typen, was Shooting und Gravity angeht.
Auf jeden Fall. Das hat mir sehr geholfen, dass wir über 2 Aspekte geredet haben, wo Leute einen guten Job machen. Dann lass uns doch jetzt gerne mal zu den Lakers kommen.
Lass uns zu den Lakers kommen. Ich wollte gerade sagen, Shooting und Gravity, das ist ja die perfekte Überleitung quasi. Ich würde mal einsteigen. Julius, du kannst jetzt gerne irgendwie dir kurz die Ohren zuhalten. Ich würde mit ein paar Stats einsteigen.
Lieben gern.
Mit den harten Fakten. Nochmal kurz der Disclaimer. Wir nehmen hier am Sonntagabend auf. Das heißt, die Lakers werden noch 2-mal gespielt haben, wenn ihr diese Folge hört. Wir gehen aber jetzt mal davon aus, dass sich nichts Weltbewegendes ändern wird an den Problemen der Lakers. Wir werden sehr überrascht, wenn es das doch tut. Aber wir wollen einfach dieses Team und die Probleme, die dieses Team hat, aufgreifen, um uns das Thema Spacing in der modernen NBA etwas genauer anzuschauen. Kommen wir zu den Lakers. 23,7% Dreierquote in der bisherigen Saison. Das ist mit Abstand der schlechteste Wert der Liga. Die besten Shooter und beste damit in die größtmöglichen Anführungszeichen gesetzt, die man sich vorstellen kann. Ich habe jetzt mal Spieler mit mindestens 50 gespielten Minuten rausgenommen. Also sorry an Max Christie und Matt Ryan, die Dreierquote tatsächlich drastisch nach oben ziehen würden, wenn ich sie jetzt hier noch mit erwähne. Austin Reeves ist wenig überraschend der beste Shooter des Teams mit 46,2% bis dahin. Dann kommt Troy Brown Jr., der 4 seiner 11 Dreier bislang getroffen hat, mit 36%. Und dann kommt LeBron James mit 10 von 41 getroffenen Dreiern und einer Quote von 24,4%. Kendrick Nunn 24, Anthony Davis 18, Patrick Beverley 17,6, Lonnie Walker 14,8. Der hat übrigens die zweitmeisten Dreier genommen in diesem Team. Werfe ich einfach mal so in den Raum. Russell Westbrook 12,5% und Juan Toscano-Anderson ebenfalls mit 12,5%. Das sind die Shooter der Lakers. LeBron hat neulich in dem Interview gesagt, wir haben nicht gerade viele Laser in unserem Team. Widerspruchslos kann man das unterschreiben. Und das Offensivrating bei Cleaning the Glass liegt im Moment bei 96,4. Auch das mit großem Abstand der schlechteste Wert der Liga. Ja, Julius. Diese Stats sackern lassend, was läuft bislang bei den Lakers so dermaßen schief?
Das große Problem ist einfach die Offensive und zwar alles daran. Das geht mit der Konstruktion dieses Teams los. Das geht damit weiter, dass Spieler ihre Würfe nicht treffen. Ich meine, die Lakers haben schlechte Shooter geholt. Diese schlechten Shooter werfen noch alle nochmal deutlich, deutlich schlechter, als sie es eigentlich können. Das geht damit los, dass die Offensive grauenhaft ist, von der Idee bis hin zur Ausführung. Es gibt nichts Positives so richtig, was ich über die Lakers Offensive sagen kann. Shot Selection, Basketball-IQ, da ist niemand auf einer Wellenlänge mit irgendjemandem anders. Es ist einfach ziemlich, ziemlich ernüchternd und das bringt uns ja auch zum Hauptthema dieses Podcasts, ist einfach viel davon damit zusammenhängt, dass kein Spacing da ist, dass Shooting so schlecht ist, löst eine Kettenreaktion aus auf alle anderen Bereiche dieser Offensive. Und es macht es einfach unmöglich, wirklich effektiv zu spielen, wenn nicht nur das Spacing nicht da ist, sondern auch die Spieler dann ihre offenen Würfe nicht reinmachen. Deswegen reden wir da heute drüber, weil das ein super interessantes Thema ist. So schade ich das natürlich auch finde als Lakers-Fan und LeBron-Fan, ist es ein Thema, über das ich sehr gerne mal reden möchte heute, Spacing. Also let's do it.
Let's do it. Ich würde dich ganz kurz noch mit ein paar weiteren Stats konfrontieren, weil, wenn man sich die Würfelverteilung der Lakers bislang anguckt, könnte man ja eventuell zu der These kommen, dass es tatsächlich einfach nur daran liegt, dass die Würfe nicht fallen. Also die Lakers nehmen 35% ihrer Würfe sind Dreier. Das ist Platz 14 im Liga-Vergleich bislang, was ja eigentlich ein solider Wert ist. Eckendreier sind 10,4%, das ist Platz 5, auch das normalerweise effiziente Würfe und sie nehmen vor allem 41,2% am Ring. Das ist Platz 2. Cleaning the Glass hat ein Stat, der nennt sich die Location Expected Field Goal Percentage. Also wenn man davon ausgeht, dass die Lakers aus den jeweiligen Zonen Liga-Durchschnitt treffen würden, dann hätten sie eine Effective Field Goal Percentage von 55,5% und das wäre Platz 3 in der Liga. Kann man das so sagen, dass wenn die Würfe besser fallen würden, vor allem natürlich die Würfe von außen, dass das einen Großteil der Lakers-Probleme beheben würde? Ich meine zu wissen, was du antworten wirst, aber vielleicht mal für die Hörer zur Veranschaulichung. Also das Wurfprofil an sich sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Auf jeden Fall. Also wenn die Lakers ihre Würfe besser treffen würden, dann würden viele dieser Probleme nicht ganz so schlimm aussehen. Auf der anderen Seite würde sich dieses Wurfprofil auch ändern. Weil es ist in meinen Augen so, dass diese freien Eckendreier, die allgemein Wide-Open-Dreier, von denen die Lakers super viele nehmen, die kommen nicht zustande, weil LeBron irgendwo Vorteile kreiert und genial seine Kollegen freispielt und Defenses nichts mehr dagegen machen konnten, außer hier Wide Open Threes abzugeben, sondern es liegt einfach daran, dass die Gegner der Lakers wollen, dass die Lakers genau diese Würfe nehmen von Downtown. Und die Lakers tun ihnen den Gefallen, diese Würfe zu nehmen. Und hätten die Lakers bessere Shooter, würden die Lakers besser werfen, dann wären diese Würfe nicht immer da. Also muss man sich mal überlegen, dass die Lakers quasi einen Wide-Open-Wurf von irgendjemandem nehmen können, wann immer sie wollen. Weil einfach die Teams sagen, Anthony Davis, bitte, tu uns den Gefallen. Westbrook, tu uns den Gefallen. Lonnie Walker, wir gehen unterm Screen durch. Wir machen alles, um euch einfach nur werfen zu lassen. Ja, das ist ein ziemlich großes Problem. Ansonsten zu der hohen Field-Goal-Percentage am Korb. Ich denke, das hat einfach auch viel damit zu tun, dass LeBron James und Anthony Davis immer noch eine sehr, sehr hohe individuelle Klasse haben. Und dass sie einfach da diese Quote nach oben drücken, weil sie einfach so gut sind, trotz all den Steinen, die ihnen in den Weg geworfen werden von den Mitspielern und Front Office. Wenn die Lakers da jetzt nicht zwei so gute offensive Spieler hätten, dann würde es noch schlechter aussehen. Das sind keine super effizienten Versuche von den anderen Spielern. Irgendjemand zieht in die Zone rein, die Zone ist voll, es ist unglaublich, die Shot Selection, auch da am Korb so viele wilde Versuche. Es ist ziemlich schwer anzuschauen, was die Lakers da machen offensiv.
Lass uns vielleicht da nochmal kurz ansetzen. Du hast gerade von LeBron und AD als weiterhin über weite Strecken elitäre Offense-Spieler gesprochen. Ganz kurz vielleicht, in dieser Folge wird es vermutlich so sein, dass du etwas mehr Redeanteil hast. Ich merke, wie ich gerade so ein bisschen in die Interviewer-Rolle reinrutsche. Aber ich glaube, das ist bei so einem Thema, du bist einfach der X's and O's-Experte in Basketball-Deutschland.
Danke dir.
Ich denke, das ist auch in Ordnung, wenn ich mich da heute ein bisschen zurücknehme. Ich glaube, zu dem Thema hast du tatsächlich mehr Spannendes zu sagen als ich. Ich habe ein paar spannende Aspekte, die ich sicherlich im Laufe der Folge anbringen werde. Aber nicht, dass unsere verehrten Hörerinnen und Hörer sich irgendwie wundern, warum ich dich hier auch einmal so mit Fragen löcher. Aber lass uns da einsteigen. LeBron und AD. Das ist ja vor allem LeBron. Das ist ein offenes Geheimnis in den letzten Jahren und bei LeBron muss man ja schon sagen Jahrzehnten gewesen, dass es eigentlich ein sehr offensichtliches und sehr einfaches Rezept ist, einen Kader um LeBron James herum aufzubauen, der zu einem großen Teil aus guten Shootern besteht. Warum ist das so? Was macht LeBrons Spiel aus, dass er am besten funktioniert, wenn gute Shooter um ihn rumstehen?
LeBron ist der beste Rim-Attacker in NBA-History. Sorry für mein Denglisch, aber es gibt keinen Spieler in der Geschichte der NBA, der besser darin war, zum Korb zu ziehen und dort am Korb dann das richtige Play zu machen, sei es selber zu finishen oder abzuspielen. Es gibt keinen anderen. Das ist LeBrons größte Stärke und niemand anderes, weil er diese Kombination hatte, speziell in seiner Prime und selbst heute in diesem hohen Alter noch von Athletik, Physis, Spielübersicht, Basketball-IQ, Timing. Ein nahezu perfekter Basketball-Roboter, wenn es um Drives zum Korb geht. Dazu kommt, dass LeBron ein unfassbar guter Passspieler ist. Es ist also nicht nur, dass er den Korb angreift und da wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und Defenses vor so ziemlich unlösbare Probleme stellt, wenn sie ihn davon abhalten wollen, zum Korb zu ziehen. Das ist der eine Teil der Gleichung. Und der andere ist, dass LeBron James halt auch besser als jeder andere Spieler in der NBA-Geschichte Drive-and-Kick-Möglichkeiten sucht und immer wieder rauskickt zu Kollegen, Defenses manipuliert. Das ist in diesem Podcast-Format hier bei uns alles ein bisschen schwieriger so darzustellen. Wenn ich jetzt ein Video machen würde, dann würde ich Szenen zeigen, den LeBron zum Korb zieht, mit No-Look-Pässen Verteidiger auf die falsche Fährte lockt, genau in den Raum geht, um zu erzwingen des Defenses was Bestimmtes machen, damit er dann seine Kollegen freispielen kann. Er spielt nicht einfach nur zu freien Kollegen, sondern er spielt diese Kollegen bewusst frei. Und das macht er wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und deswegen ist das große Erfolgsrezept gewesen, den besten Driver und Drive-and-Kick-Spieler in der Geschichte der NBA mit Leuten aufs Parkett zu schicken, die daraus Kapital schlagen können. LeBron James hat mehr Dreier in seiner Karriere vorbereitet, als Steph Curry Dreier in seiner Karriere verwandelt hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und LeBron James hatte Spacing bei all seinen guten Teams in all seinen Titeljahren. Er hatte Spacing bei den Miami Heat, die dann immer häufiger klein gespielt haben mit Chris Bosh auf der 5. Er hatte das beste Spacing seiner Karriere in den Cleveland-Jahren unter Tyronn Lue. Da werden wir nachher auch noch drüber reden. Und er hatte jetzt nicht wahnsinnig gutes Spacing, aber ordentliches Spacing bei den Lakers. Und es ist nicht nur so, dass es einfach das beste Erfolgsrezept ist und man einfach Spieler an LeBrons Seite stellen will, die von LeBron am meisten profitieren, sondern es ist mittlerweile auch einfach leider so, leider in Anführungszeichen normal ist, dass LeBron immer angewiesener davon ist, dass gute Shooter um ihn herum sind, weil er ist nicht mehr Miami LeBron, der wann immer er will zum Korb ziehen kann. Egal gegen wen, egal wann er will, egal wer mit dir auf dem Parkett steht. Miami LeBron war größer, schneller, stärker als jeder andere.
Ich habe neulich ein Video gesehen, eben von Miami LeBron. Also wenn ihr Zeit und Lust habt und das nicht sowieso schon zu Genüge getan hat in den letzten Jahren, schaut euch mal entweder sogar von dem frühen Cleveland LeBron vor dem Wechsel nach South Beach oder dann eben von Miami LeBron, wo er wahrscheinlich in seiner athletischen Prime war. Das war einfach verrückt. Der Typ war der schnellste Spieler auf dem Court, der stärkste, der da am höchsten springen konnte, auf fast jeden Court, den er betreten hat. Das war schon unfassbar verrückt. Und wie du sagst, er hat natürlich athletisch abgebaut. Wobei natürlich kann man bei LeBron wahrscheinlich gar nicht sagen. Der junge Mann ist jetzt auch schon 38 und hat Father Time lange, lange ad absurdum geführt. Aber so clever und so physisch er auch weiterhin spielen kann, diesen ersten Schritt und diesen Antritt, wie du gesagt hast, an jedem Gegenspieler vorbeiziehen zu können, wann immer er will, den hat er einfach nicht mehr. Das muss man so sagen. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wolltest du weiterhin ausführen?
Ja, ich wollte den Punkt machen, den du dann gerade auch gemacht hast. Er ist einfach dann mittlerweile in einem Alter, wo er abhängiger von seinen Teamkollegen ist, als er es damals war. Und deshalb ist es noch einmal umso wichtiger, gute Shooter um LeBron James herumzustellen. Es ist heute wichtiger, dass LeBron ein gutes Shooting um sich herum hat, als zu Miami-Zeiten, als zu Cleveland-Zeiten und auch als in seinen ersten Jahren in L.A. Und aus irgendeinem Grund hat er jetzt schlechteres Shooting um sich herum, obwohl er eigentlich mehr bräuchte. Und das ist das ganz große Problem der Lakers. Und auch ein Grund, warum LeBron bisher noch nicht LeBron James sein kann. Und ähnliches gilt für Anthony Davis. Die beiden sind nun mal am besten, wenn sie in Korbnähe agieren, wenn sie den Korb attackieren. Das gilt auch für Anthony Davis natürlich und für die allermeisten Spieler, aber vor allem LeBron James und Anthony Davis sind zwei Spieler, die halt einfach nicht ihre Stärken im Wurf haben, sondern dabei den Korb zu attackieren. Und denen macht man es so schwer, wie es nur irgendwie geht. Keine Ahnung, was Rob Pelinka für ein Problem mit den beiden hat, ich weiß es nicht, aber irgendwie wollte er ihnen da nicht so wirklich helfen in dieser Offseason, wie es aussieht, und meinte dann lieber ein Team zusammenstellen zu wollen, was den beiden maximal schadet, und das hat er getan. Und jetzt stehen wir hier nach 5 Spielen und reden darüber.
Wir reden darüber, wir müssen darüber reden, mehr oder weniger. Lass uns vielleicht bei den ganz grundlegenden Basics anfangen. Also per Definition bezeichnet Spacing nichts anderes als die Abstände zwischen Mitspielern des offensiven Teams in einem Halfcourt-Angriff. Aber der Term Spacing, wie wir ihn regelmäßig benutzen, wenn wir über die moderne NBA sprechen, da steckt natürlich noch mehr dahinter. Was würdest du sagen? Welche Punkte müssen auf jeden Fall genannt werden, wenn man die Frage beantworten möchte, was ist eigentlich Spacing?
Ja, Basketball ist ein Game von Spaces. Space, Raum, Platz. Es gibt nur begrenzten Platz auf einem Basketballparkett. Das ist nicht besonders viel Platz. Und was Spieler machen können, hängt zu einem großen Teil davon ab, wie viel Platz sie haben und wo dieser Platz ist. Und das Ziel ist es beim Basketball, Dinge auf dem Parkett entstehen zu lassen, die dir dabei helfen, Punkte zu machen. Du möchtest mehr Punkte machen als der Gegner, also möchtest du Dinge machen, die dir dabei helfen, diese Punkte zu machen, mit dem Ziel, dass Defender, also die Verteidiger, so wenig wie möglich dagegen machen können. Mhm. Im Optimalfall können sie gar nichts dagegen machen, aber du möchtest minimieren, was eine Defense ausrichten kann gegen dich. Und das schaffst du besser, wenn du mehr Platz zur Verfügung hast. Also Spacing lässt sich auch beschreiben mit, wie viel Platz hat ein Spieler, um das zu machen, was er machen möchte. Nehmen wir als Beispiel, ein Spieler möchte zum Korb ziehen, um dort zu punkten, weil es da die effizientesten Punkte im Basketball zu erzielen gibt. Also möchtest du auf den Weg zum Korb so viel Platz wie möglich haben und nicht in 4 Verteidiger reinrennen. Du möchtest diesen Platz haben. Midrange. Ein Spieler möchte Chris Paul, best Beispiel. Chris Paul hat seinen Lieblingsspot auf dem rechten Elbow und in jedem zweiten Angriff versucht er da reinzukommen. Spacing für Chris Paul ist, dass dieser Platz dann frei ist. Weil wenn Chris Paul da rein möchte, um von dort den Wurf zu nehmen, dann möchte er nicht, dass da 3 gegnerische Verteidiger stehen.
Wenn er diesen Platz hat, trifft er den Wurf zu gefühlt 86%.
Minimum. Das ist hier nicht Barney Stinson, immer das Gegenteil, aber das waren 83%, oder, bei How I Met Your Mother?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Ich glaube, es war alles 83%. Aber dann nehmen wir einfach die 86%. Klingt auf jeden Fall sehr realistisch. Du möchtest einen Catch-and-Shoot-Dreier nehmen. Da möchtest du keine 6 Hände in deinem Gesicht haben. Du willst eine Isolation haben, wenn du James Harden bist. Dann möchtest du auch wirklich, dass es eine Isolation ist. Du möchtest nicht, dass da noch 2 Verteidiger in der Nähe rumlungern oder dass du ganz schnell gedoppelt wirst. Du möchtest ein 1 gegen 1. Du hast es gerade schon angesprochen, Spacing beschreibt auch, wie weit die offensiven Spieler eines Teams voneinander wegstehen. Denn je weiter sie voneinander wegstehen, desto weiter sind in der Regel auch die Verteidiger voneinander weg. Sicherlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber je weiter die Angreifer voneinander weg sind, desto weiter dann auch die jeweiligen Verteidiger. Was dann im Umkehrschluss wieder bedeutet, dass die Angreifer mehr Platz haben, was mich wieder zu meinem ersten Punkt führt, den ich ja gerade gemacht habe. Du möchtest so viel Platz wie möglich haben. Die besten Spacing-Teams der NBA ziehen das Parkett so weit es geht auseinander, damit die Bereiche, in die sie gehen wollen, um die Dinge zu machen, die sie machen wollen, um zu punkten, so wenig wie möglich von Defendern bedeckt sind und somit auch so wenig wie möglich verteidigt werden. Wenn du also, wir haben das Wurfprofil der Lakers angesprochen, die Lakers wollen in Korbnähe punkten, dann sollst du eigentlich in der Theorie versuchen, es zu schaffen, dass der Bereich, in den du möchtest, in dem Fall der Korb, so wenig wie möglich verteidigt ist und nicht so gut wie möglich verteidigt oder mit so vielen Verteidigern wie möglich bedeckt. Das, was du machen möchtest, je nach Team, wird durch gutes Spacing geschafft, indem du es, wie gesagt, versuchst zu generieren, dass diese Bereiche, die du rein möchtest, so frei wie möglich sind. Denn, wie ich am Anfang gesagt habe, was Spieler machen können, hängt nicht nur, aber zum großen Teil auch davon ab, wie viel Platz sie haben und wo dieser Platz ist.
Ich würde ganz gerne kurz auf 2 historische Punkte zu sprechen kommen. Also zum einen ist es, glaube ich, in diesem Zusammenhang ganz wichtig zu erwähnen, die Revolution, die stattgefunden hat durch die Abschaffung der Illegal Defense Rule. Das war, ich meine, vor der Saison 2001, 2002. Davor war es ja, also viele von euch haben Last Dance gesehen, viele von euch wissen es vielleicht selber noch, für diejenigen, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Vor der Abschaffung dieser Regel war es Defenses nicht erlaubt, zum Beispiel eine Zonenverteidigung zu spielen. Generell gesagt, im Raum zu verteidigen. Du musstest einen Spieler entweder 1-1 verteidigen oder du musstest committen und einen anderen Spieler doppeln. Du durftest also nicht irgendwo auf halber Strecke zwischen deinem eigentlichen Gegenspieler und zum Beispiel dem ballführenden Spieler, der im Post gedoppelt werden soll, durftest du nicht stehen bleiben, wie das in der modernen NBA ein essentieller Bestandteil von Verteidigungen ist. Das heißt, dass diese ganze Geschichte mit Spacing war in den frühen Jahren der NBA und tatsächlich bis zur Jahrtausendwende im Prinzip kein so großes Thema, weil die Spieler mussten an ihren Gegenspielern bleiben. Du konntest, das beste Beispiel, was man immer hört, ist diese Utah Jazz Teams von damals, die mit Stockton und Malone Empty Side Pick and Rolls gelaufen sind. Und auf der anderen Seite stand dann halt Greg Ostertag in der Ecke. Also Non-Shooting Big beschreibt es noch nicht mal, ein Non-Scoring Big sozusagen, der aber respektiert werden musste. Die Defense hatte keine andere Wahl, entweder ihn komplett frei stehen zu lassen, und das ist natürlich selbst bei den ungefährlichsten NBA-Spielern führt das zu Problemen, auch damals schon, oder du musstest eben committen und bei ihm bleiben. Und deswegen diese ganze Geschichte mit dem Spacing und dass sich Offenses Gedanken machen mussten, wie sie das Feld möglichst breit ziehen können, kam quasi erst nach der Jahrtausendwende so richtig und hat dann dafür geführt, was wir heute kennen. Und, was man auch dazu sagen muss, die 7 Seconds or Less Suns Mitte der 2000er waren ein ganz, ganz großer Katalysator für diese Entwicklung. Und das lässt sich auch heute noch, also zum Beispiel, wenn man so an die letzten Jahre denkt, sind vor allem die Rockets und die Warriors 2 Teams, die am meisten sich über Spacing und Shooting Gravity identifiziert haben. Steve Kerr, der Coach und maßgebliche Macher dieser Warriors-Teams, war zwischen 2004 und 2010 im Front Office der Suns, viele Jahre davon als General Manager in Phoenix und hat diese Steve Nash, Amari Stoudemire und Shooter drumherum Ära maßgeblich mitgeprägt und natürlich Mike D'Antoni, der damalige Coach, der dann diese Small Ball Rockets als Coach bis in die Conference Finals und fast bis in die Finals geführt hat. Also das vielleicht ein kleiner historischer Kontext. Ich finde, das sind zwei Punkte und zum einen das Team, zum anderen diese Regeländerung, die dazu geführt haben, dass sich Spacing, wie wir es heute kennen und wie wir heute darüber sprechen, überhaupt erst entwickelt hat. Ich habe im Zuge meiner Recherche, habe ich mich mal wieder, wir haben letzte Woche schon etwas ausführlicher über ihn gesprochen, ich habe mich bei Gibson Piper, dem Mann hinter Half-Court Hoops, bedient. Und der hat in einem Artikel, den er über Spacing geschrieben hat, hat er von der sogenannten Quadrant Rule gesprochen, die in der NBA anscheinend, so sagt er es zumindest, ziemlich weit verbreitet ist. Es ist relativ simpel. Man stellt sich den Half-Court vor, also das halbe Feld, und man teilt den dann anhand einer Linie, die von der Mittellinie bis direkt unter den Korb führt, und einer Linie, die auf Höhe der Freiwurflinie horizontal verläuft. Also man teilt den Half-Court in 4 Viertel ein. Und die Faustregel, die in NBA-Kreisen weit verbreitet zu sein scheint, besagt, dass nie mehr als 2 Spieler in einem Viertel des Courts sich aufhalten sollten. Da, natürlich ist das keine harte Regel. Sicherlich wird das situativ abweichen, wenn man irgendwelche Handoff-Actions läuft. Aber an sich ist es einleuchtend, dass man verhindert, dass in dem Fall mindestens 3 eigene Spieler sich in nur einem Viertel des Halfcourts befinden, weil in der Regel heißt es ja dann auch, dass 3 Verteidiger sich in diesem Viertel befinden. Dann hast du also 6 Spieler, die auf relativ engem Raum versuchen, irgendwelche Dinge entstehen zu lassen.
Ja, und nicht nur das, mit den 6 Verteidigern, sondern auch, was du natürlich auch nicht möchtest als Defense, ist, dass 1 Verteidiger oder sogar 2 dann bei diesen 3 offensiven Spielern sein können. Wenn du 3 offensive Spieler hast, die alle so nah beieinander sind, dann können die von 2 ja. Verteidigern verteidigt werden, wenn sie alle Offball sind. Und dann Absolut. Kann dieser eine zu LeBron James gehen und den doppeln oder zu Anthony Davis im Post. Also auch deswegen möchtest du, dass die Abstände so weit wie möglich sind, damit einfach wirklich die Verteidiger bei ihren Matchups bleiben müssen, 1:1.
Und als ich dieses Raster vor mir gesehen habe, hat mich das sehr, wie ihr wisst, bin ich ein totaler Fußball-Nerd neben meiner NBA-Leidenschaft. Und das hat mich sehr an das sogenannte Positionsspiel im Fußball erinnert. Das ist ein Spielsystem oder eine Reihe von Prinzipien, die vor allem durch Pep Guardiola in den letzten Jahren sehr populär geworden sind. Und ich würde euch da gerne einmal ganz kurz reinführen, weil ich die Parallelen zum Basketball extrem spannend finde. Das Ziel des Positionsspiels, also ähnlich wie ich das gerade hier gesagt habe, mit der Viertelung des Halfcourts, Pep Guardiola zum Beispiel teilt ein Fußballfeld in 20 Zonen auf. Und da gibt es dann ganz bestimmte Regeln, ich gehe da jetzt nicht zu weit in die Tiefe, wie viele Spieler sollen sich gleichzeitig auf horizontalen Linien, auf vertikalen Linien in Zonen miteinander aufhalten. Das hat zur Folge, dass enorm viel rotiert wird und so weiter. Das Grundprinzip führt zu dem ansehnlichen Fußball, den wir von Manchester City, von diesen Tiki-Taka-Barcelona-Teams damals gesehen haben. Es gibt 3 Ziele, die du verfolgst mithilfe des Positionsspiels. Du möchtest dir eine von 3 Arten eines Vorteils verschaffen. Also wir sprechen über Advantage Creation. Mhm. Etwas, das du in deinen Videos so gut wie immer nennst. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir über diese Advantage Creation, Advantage Extender und Advantage Capitalizer Geschichte, dass wir da vielleicht mal eine eigene Folge zu aufnehmen. Hätte ich auf jeden Fall wieder Bock drauf. Ja. Diese gleichen Prinzipien hast du im Fußball. Du möchtest dir einen Vorteil verschaffen. Und zwar entweder einen numerischen Vorteil. Das nennt man dann Überladen. Also du versuchst durch das Überzahlschaffen in einer bestimmten Zone, versuchst du den Gegner dahin zu ziehen, um dann eventuell in einer anderen Zone oder auf der anderen Seite des Feldes eine Unterzahl zu schaffen aus Seiten des Gegners. Das ist zwar für den Basketball nicht so ganz direkt übertragbar, aber dieses Prinzip, Strong Side Actions laufen und dann auf der Weak Side jemanden freispielen, zum Beispiel für einen offenen Dreier, das ist, finde ich, die Parallele sehr spannend. Das zweite, was man sich verschaffen möchte, ist ein qualitativer Vorteil. Eine 1-gegen-1-Situation eines guten Offensivspielers gegen einen schlechten Defensivspieler. Offensichtliche Parallele zum Basketball, Mismatches kreieren. Isolation, Buckets, zum Beispiel von einem kleinen, schnellen Guard gegen einen großen Big oder andersrum, von einem Big gegen einen kleineren Spieler, dann im Post zum Beispiel. Und die dritte Art von Vorteil, die du dir mit der Hilfe des Positionsspiels verschaffen möchtest, ist ein positioneller Vorteil. Das bedeutet meistens, dass irgendwie zwischen den Linien ein Spieler freigespielt wird oder hinter die Abwehrkette. Auch das im Basketball sehr klar anwendbar. Du versuchst ja quasi mit jeder deiner Actions dir einen positionellen Vorteil gegenüber der Defense zu verschaffen, indem du einen Spieler durch Screens freispielst, der dann frei zum Wurf kommt. Oder indem du cuttest und dann plötzlich unterm Korb frei wird. Ich fand diese Parallele, dass du auch im Fußball zum Beispiel sagst, die wertvollste Zone im Fußball ist das Zentrum. Das bedeutet aber im Rückschluss, dass die Flügel immer besetzt sein müssen, um im Zentrum möglichst viel Platz zu haben. Und auch das, dass diese Grundgedanken so genau zusammenhängen und so übertragbar sind auf den Basketball, fand ich wahnsinnig spannend. Weil, Julius, ich rolle dir den roten Teppich aus. Was ist das wahrscheinlich allerwichtigste Scoring-Prinzip im Basketball?
Die effizientesten Versuche im Basketball, abgesehen von Freiwürfen, sind offene Versuche direkt am Korb. Freiwürfe, wenn wir auf die Points of Possession gucken, generieren die meisten Points of Possession, sind die effizientesten Würfe im Basketball. Interessanterweise, die meisten Freiwürfe entstehen aufgrund von Fouls direkt am Korb. Aber wenn wir auf die Versuche aus dem Feld gucken, sind die effizientesten Würfe immer noch die so nah wie möglich am Korb dran, in der Restricted Area. Danach kommen aus mathematischer Sicht komplett freie Dreier. Gutes Spacing zieht darauf ab, dass solche Würfe kreiert werden. Priorität natürlich die effizienten Versuche am Korb, aber danach natürlich auch freie Dreier. Je besser das Spacing ist, desto weiter werden die Verteidiger weg vom Korb gezogen. Je weiter die Verteidiger weg vom Korb sind, desto einfacher ist es, dort zu scoren. Und je weiter die Spieler voneinander wegstehen, desto mehr Raum müssen die Defender gut machen und desto mehr Platz hat jeder einzelne Spieler. Und das bringt mich ja wieder zu dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Bessere Advantage Creation, was Spieler machen können mit dem Ball in der Hand und auch ohne, hängt von dem Platz ab, den sie haben. Und in vielen Fällen geht es darum, den Korb zu attackieren. Und dafür ist gutes Spacing unfassbar wichtig und essentiell, könnte man sogar sagen.
Absolut. Und ich finde es total spannend, du hast es gerade angesprochen, wir reden immer von der Dreierrevolution. Die Dreier werden immer wichtiger. Und du hast gerade gesagt, weit offene Dreier sind natürlich ein sehr effizienter Wurf, vor allem aus den Ecken. Aber primär ist das Aufstellen von guten Dreierschützen und das Spacing, das man versucht zu erreichen und die Zonen, die man besetzt, sind primär erst einmal ein Mittel zum Zweck, um die Driving Lanes zum Korb möglichst frei zu machen. Weil entweder, also im Basketball geht es, vielleicht nochmal die ganz grundlegenden Basics, was ich aber sehr spannend finde, das sich einfach nochmal vor Augen zu führen. Es geht im Basketball darum, für sein Offensivteam Vorteile zu kreieren. Gehen wir davon aus, Spieler X möchte zum Korb. Er versucht diesen Vorteil zu kreieren, der dann entweder direkt daraus resultiert, dass er einen effizienten Abschluss am Korb bekommt, oder der wiederum dazu führt, dass die Defense Entscheidungen treffen muss, dass die Help-Defense kommen muss, dass man sich zusammenzieht, um den Korb zu beschützen und die einfachen Versuche zu verhindern. Und dann wiederum geht es darum, diese Entscheidungen, die die Defense trifft und diese Gegenmittel, die die Defense versucht einzusetzen, dann wiederum zu deinen Gunsten auszunutzen, indem zum Beispiel per Driving Kick der Ball rauskommt zu einem freien Dreierschützen, der dann wiederum einen hohen, effizienten Wurf hat. Wenn dann das Closeout gut gelaufen wird, gleiche Situation, es geht darum, den Counter-Move der Defense dann wiederum zu seinen Gunsten auszunutzen. Ich stelle mir da irgendwie immer so einen Taekwondo-Kämpfer oder sowas vor. In solchen Kampfsportarten geht es ganz stark darum, den Schwung des Gegners zu deinen Nutzen gegen ihn zu verwenden. Wenn ein Closeout auf dich zugelaufen kommt, versuchst du dann nochmal den Extrapass zu spielen oder dieses Closeout zu attackieren, direkt wieder zum Korb zu ziehen und dann wieder rauszukicken oder zu. Und das machst du im Idealfall in einem Beautiful Game Offense-Szenario, machst du das so lange, bis du einen möglichst effizienten Wurf innerhalb der 24 Sekunden, die du auf der Shotclock hast. Und das ist es, worum es im Basketball grundlegend geht. Und deswegen ist das so klar zusammenhängend, warum das Spacing so wichtig ist. Beispiel, die Lakers, wir kommen zurück zu den Lakers, neulich im Spiel gegen die Portland Trailblazers. Das war zur deutschen Primetime, haben wahrscheinlich viele unserer Hörer gesehen. Da war es dann so, dass stellenweise, vor allem im vierten Viertel, Russell Westbrook von Jusuf Nurkić verteidigt wurde. Und, also verteidigt in Anführungszeichen. Er wurde komplett ignoriert. Und du hast also die Möglichkeit, einen Big Man, der ja eigentlich gegen ein Team mit gutem Spacing, Stichwort Rudy Gobert, zu einer Schwachstelle werden sollte, ein unbeweglicher, großer, sperriger Mensch auf diesem Feld. Gegen einen Non-Shooter oder gegen ein Team mit mehreren Non-Shootern kannst du diesen Big Man einfach einsetzen. Er lässt Russell Westbrook allen Platz, den er will. Er schreibt ihm quasi auf den Zettel, hier Russ, shoote bitte. Was die eine Einladung, die Russ, by the way, ziemlich häufig annimmt. Zur Frustration vieler Lakers-Fans. Aber dann hast du die Möglichkeit, deinen Big Man, deinen primären Rim Protector, als Helpside-Roamer einzusetzen. Was natürlich für die Defense von vornherein ein riesiger Vorteil ist und jegliche Moves, die ein Team versucht, in der Offense zu machen, viel, viel schwieriger macht. Aber es gibt auch Wege wie eine Offense. Du hattest es neulich in deinem Ben Simmons-Video angesprochen. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Es gibt Wege, wie eine Offense das wiederum auch versuchen kann, gegen die Defense einzusetzen. Erklär mal kurz, worum es dabei geht.
Ja, in dieser Ben Simmons-Situation, es geht quasi darum, dass Defenses geben dir diese Dreier aus einem bestimmten Grund, weil du nicht werfen kannst. Was du dann nicht machen möchtest, und das ist was, was Westbrook und auch Anthony Davis dann ohne zu zögern häufig machen, dann einfach diese Würfe zu nehmen. Was spielintelligente Basketballer darauf bezogen und auch Coaches, die sich dagegen etwas einfallen lassen wollen, weil man sich einfach dagegen etwas einfallen lassen muss, gerne machen, ist, wenn, Beispiel, Draymond Green, kein Non-Shooter in dem Sinne, aber im Vergleich zu all dem Shooting, was die Warriors haben und hatten, ist Draymond Green der größte Non-Shooter in diesem Team. Und von daher wird Draymond Green gerne ignoriert, wenn er den Ball hat und vor allem natürlich, wenn er den Ball nicht hat. Und was die Warriors dann gerne machen, ist, was die Nets leider auch erst einmal, also das war diese eine Szene in der Preseason, seitdem haben wir das auch nicht mehr so gesehen, leider. Aber was Draymond Green und die Warriors sehr, sehr regelmäßig machen, ist, dass Draymond dann den Ball bekommt und dann kommen Clay, Steph vor allem, Leute wie Jordan Poole und holen sich den Ball via Handoff von Draymond Green ab. Und was dann passiert, ist, dass du, wie du gerade so schön ausgeführt hast, eine Überzahlsituation erschaffst, weil Draymond Greens Verteidiger nicht bei Draymond ist. Bedeutet, Curry und Draymond sind zu zweit in einer Zone auf dem Parkett und nur ein Verteidiger ist bei ihm, und zwar der von Steph Curry. Den eliminiert man dann durch einen Screen in einem Handoff und dann hat man auf einmal eine Situation, in der Steph Curry oder Klay Thompson oder Jordan Poole, wer auch immer, sich dann den Ball abholt und einen Platz der Welt hat, direkt in den Wurf gehen kann. Das ist also ein Counter, auch eine ganz interessante Sache. Du kannst auf alles countern, egal was die Defensive macht. Es gibt in einem Sport wie Basketball für alles eine Antwort. Es gibt keine defensive Taktik, keine defensive Idee, wo es nichts gibt, was du dagegen machen kannst. Und ich würde mir auch einfach wünschen, dass die Lakers da verschiedene Möglichkeiten, die sie haben, ausnutzen würden. Wie gesagt, ich habe gerade eine davon beschrieben. Es gibt Counter, es gibt Konter, es gibt Sachen, die du machen kannst. Die Lakers machen gar nichts davon. Was du halt eben nicht möchtest, ist dann einfach immer in diesen Wurf zu gehen, weil wenn Defenses nicht wollen würden, dass du diese Würfe nimmst, dann würden sie dich nicht so frei stehen lassen. Und du hast es angesprochen, das Portland-Spiel, die Crunch-Time war das perfekte Beispiel. Die Lakers wollten immer wieder zum LeBron James, Anthony Davis Pick-and-Roll gehen. Und das war unmöglich, weil die Blazers das mit diesen beiden Verteidigern plus Nurkic als Roamer verteidigen konnten. Und egal wie gut du bist, egal wie unaufhaltsam dein Pick-and-Roll ist, wenn du von drei Verteidigern verteidigt wirst, dann bringt das überhaupt nichts. Und ja. Das war ein ganz großer Punkt, warum die Lakers-Offensive da in den letzten 5 Minuten dieses Spiels gerade mal 6 Punkte erzielt hat und am Ende auch verloren hat. Ja, katastrophal.
Da sind wir ja quasi schon in den Punkt reingerutscht, wie denn eigentlich Teams gutes Spacing kreieren können. Wie sorgt man dafür, dass ein gutes Spacing vorherrscht im offensiven System? Du hast jetzt gerade ein sehr spezielles Mittel genannt, vielleicht ein bisschen allgemeiner. Was können offensive Teams tun, um gutes Spacing zu kreieren?
Na, der erste Punkt ist, gute Shooter reinzuholen mit Shooting Gravity. Es ist die Grund, das, was ich ja gerade geschrieben habe, war ja eher das Bekämpfen von Symptomen, von schlechten Spacing. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach von vornherein dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst zu diesem schlechten Spacing kommt. Und das machst du mit guten Shootern, die von Verteidigern respektiert werden, wo Defenses von vornherein sagen, die können wir nicht frei werfen lassen, frei stehen lassen. Das ist die erste Möglichkeit, haben die Lakers nicht gemacht, nur zur Info, für die Leute, denen es bis jetzt noch nicht klar war. Dann, du nutzt das komplette Halbfeld. Wie ich es am Anfang gesagt habe, die guten Spacing-Teams nutzen das komplette Halbfeld, ziehen das Parkett so weit es geht auseinander. Heißt, wie wir es bei den Warriors sehen oder bei den Blazers mit Damian Lillard, du stellst Ballscreens auf Höhe des Logos, auf Höhe der Mittellinie. Du nutzt jeden Platz, den du nutzen kannst, weil je weiter du, wie gesagt, deine Offensive auseinanderziehst, desto mehr Raum muss die Verteidigung covern und gut machen und desto weniger Verteidiger sind auf einem Quadratmeter. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist, dass Spieler, und auch das ist ein ganz, ganz großes Lakers-Problem, ihre Spots auf dem Parkett kennen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Spacing kreiert wird. Wir reden gerne in der NBA von Small Ball oder Five-Out-Offenses. Du kannst Spacing kreieren, natürlich horizontales Spacing, indem du 5 Spieler hast, die alle hinter der Dreierlinie stehen. Du kannst Spacing allerdings auch kreieren mit einer 4-Out-1-In-Offensive mit einem Spieler am Dunkerspot. Was aber wichtig ist, dass die Spieler ihre Spots kennen. Deswegen sieht man das auch manchmal, wenn es dann irgendwie Practice-Footage geht, dass dann in den NBA-Trainingshallen wirklich diese Spots aufgemalt sind, damit die Spieler zum Beispiel, wenn sie in der Transition sind, genau wissen, wo sie hinrennen müssen, wo dieser Spot ist. Und das ist bei den Lakers eine Katastrophe. Da weiß keiner, wo er hingehen soll. Da sind mehrere Spieler auf dem gleichen Spot. Die laufen sich gegenseitig im Weg rum. Und das hast du bei einem Team wie Golden State. Weder im Halbfeld noch in der Transition sieht man mal bei denen, dass da irgendetwas nicht so funktioniert. Oder auch zu Cleveland-Zeiten bei LeBron damals. LeBron hat den Ball, rennt in der Transition auf den Korb zu und du hast einen Kyle Korver, der in die eine Ecke sprintet und einen Jazz Smith, der in die andere Ecke sprintet. Und dann wird dieses Parkett auseinandergezogen. Wichtig, die Spieler müssen ihre Spots kennen, sich postieren, so weit wie möglich voneinander weg. In der Regel, wenn wir über Five-Out reden, dann hat man 2 Spieler in den Ecken, dann hat man 2 Spieler auf den sogenannten Slots, was die Ränder der Zone durchgezogen, wenn man sich das denkt, bis hin zu der Dreierlinie, da wo quasi man, wenn man die beiden Längsseiten der Zone nimmt und diese verlängert, bis hin zur Dreierlinie, da wo die sich dann kreuzen, das sind die sogenannten Slots. Und dann hast du halt einen Spieler am Top of the Key und hast das Feld so weit wie möglich auseinandergezogen. So, das sind die paar taktischen Möglichkeiten, die du von vornherein hast.
Ich finde vor allem natürlich, also den ersten Punkt, den du gerade genannt hast, dieses, dass man einfach gute Shooter mit viel Shooting Gravity aufs Feld stellt. Das scheint ja so offensichtlich zu sein. Ich finde es trotzdem spannend, wie man in den letzten Jahren beobachten konnte, dass dieser Punkt, was denn überhaupt ein guter Shooter ist, oder sagen wir mal, was ein elitärer Shooter ist, das hat sich in den letzten Jahren auch etwas gewandelt und ist nuancierter geworden, wie ich finde. Also während du noch vor wenigen Jahren, sagen wir mal vor 10 Jahren, hast du von einem guten Shooter gesprochen, wenn ein Shooter nimmt so und so viel Dreier von mir aus per 100 Possessions und trifft die zu einer sehr guten Quote. Heutzutage trifft das aber auf so viele Spieler zu, dass sich dann wiederum einige wenige, du hast vorhin Desmond Bane angesprochen eingangs, das ist da ein Paradebeispiel dazu, du sorgst für noch mehr Spacing und für noch mehr Shooting Gravity, erstens, wenn du einen schnellen Release hast, das sind inzwischen wirklich, also wie schnell muss das Closeout kommen vom Gegenspieler, wenn du zum Beispiel auf der Weakside, wir haben Nikola Jokic und seinen Magier Skip Pass in die Weakside Corner neulich angesprochen, da stand dann Kentavious Caldwell-Pope, der vielleicht tendenziell sogar noch ein bisschen langsameren Release hat als zum Beispiel ein Desmond Bane oder als Steph Curry, natürlich Paradebeispiel. Je schneller dein Release, umso schneller muss das Closeout kommen. Je schneller das Closeout kommt, umso größer ist die Gefahr für den Verteidiger, dass er entweder durch einen Pumpfake oder einfach generell durch eine kleine Körpertäuschung gecatcht wird, mehr oder weniger, ins Leere läuft. Und dann musst du wiederum als Shooter auch in der Lage sein, so ein Closeout attackieren zu können, zum Korb ziehen zu können und dann entweder den Extrapass zu spielen oder am Korb zu finishen. Also dieses, ich sag mal, das Idealbild eines Off-Ball-Shooters hat sich vor allem natürlich auch durch Leute wie Klay Thompson, die dieses Wort einfach revolutioniert haben. Steph Curry ist der Mann mit der höchsten Shooting Gravity aller Zeiten und zwar nicht nur wegen seiner Pull-Up-Creation, sondern vor allem wegen seinem Off-Ball-Movement. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass du noch auf das Thema Help-Defense, da haben wir jetzt noch relativ wenig, sind wir drauf eingegangen. Steph Curry, wenn dieser Typ übers Feld sprintet, sind nicht nur sein Verteidiger, sondern alle 5 Verteidiger auf dem Feld haben mindestens ein Auge auf Steph Curry zu jeder Zeit, was natürlich Aufmerksamkeit von anderen Spielern wegzieht und dann wiederum eventuell auch dazu führen kann, dass mehr Räume kreiert werden.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und deswegen kann man diese Spacing-Definition noch erweitern. Und zwar würde ich das machen, indem man auch einfach sagen kann, je weniger die Help-Defense sich auf den Spieler, der den Ball hat, fokussieren kann, je abgelenkter, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, die anderen 4 Verteidiger sind, desto besser ist das Spacing.
Ja.
Und dann muss man sich natürlich fragen, okay, wie kann man es denn schaffen, die anderen Verteidiger abzulenken. Und wir reden ja heute die ganze Zeit über die Lakers. Stellen wir uns vor, LeBron James hat den Ball am Perimeter, will ein Pick and Roll laufen. Oder vielleicht ist es wieder ein anschaulicher, Anthony Davis hat den Ball im Post. Stellen wir uns diese beiden Situationen für jeder gerne, die Situation, die für ihn anschaulicher ist. Ich gehe jetzt auf das Anthony Davis Beispiel. Anthony Davis hat den Ball im Post. Er wird von einem Verteidiger, seinem Matchup, verteidigt. Was du nicht möchtest als Anthony Davis, ist, dass du primär von diesem einen Verteidiger verteidigt wirst und dass die anderen vier all ihre Augen auf dich gerichtet haben. Das ist schon das Erste, was du nicht möchtest. Was du auch nicht möchtest, ist, dass ein Verteidiger sich direkt hinter deinem Matchup schon postiert, das nennt sich Pre-Rotating, und schon wartet, um bereit zu sein für den Fall der Fälle, dass Anthony Davis an seinem ursprünglichen Defender vorbeizieht. Du möchtest nicht, dass ein zweiter Defender dir schon so nahe kommt, dass er easy doppeln könnte, wann immer er es möchte. Was du möchtest als Anthony Davis, ist eine saubere 1-gegen-1 Situation. Wenn du deinen Verteidiger schlägst, bist du am Korb, da liegen seine Stärken, da gibt es die effizientesten Punkte, das möchtest du. Und dann ist es die Aufgabe der vier Mitspieler von ihm und der Coaches, die vier anderen Verteidiger abzulenken. Welche Möglichkeiten hast du? Du kannst einfach nur dastehen. Das ist das, was die Lakers am liebsten machen. In den letzten Jahren schon, in diesem Jahr wieder. Du kannst, wenn du einer von den Mitspielern von Anthony Davis bist, du kannst einfach nur dastehen. Wenn du einfach nur dastehst und dich nicht bewegst, dann hast du die Aufmerksamkeit von keinem bis einem halben Defender. Mit halben Defender meine ich, du hast die halbe Aufmerksamkeit von einem Defender.
Ja.
Wenn du einfach nur dastehst, dann kommt es natürlich darauf an, wie gut bist du als Werfer. Wenn du Westbrook bist, dann kriegst du, und du stehst einfach nur da, kriegst du null Aufmerksamkeit. Keiner guckt dich an, keiner ist in deiner Nähe. Wenn du ein einigermaßen respektabler Werfer bist, dann weiß dein Verteidiger zumindest noch, dass du da bist, weiß, dass er sich nicht zu weit von dir wegbewegen sollte im Optimalfall, muss aber auch nicht auf dich gucken, wenn du einfach nur dastehst. Kann er sich von dir wegdrehen, reicht, wenn er dir seine halbe Aufmerksamkeit schenkt. Das möchtest du nicht. Was kannst du also machen? Du kannst relocaten, heißt, du kannst deinen Standort wechseln. Damit rede ich jetzt noch gar nicht mal irgendwie von Cutten oder dann irgendwas machen. Einfach von Punkt A nach Punkt B gehen. Wenn du das machst, bekommst du die Aufmerksamkeit von einem Verteidiger. Und zwar von dem, der für dich zuständig ist. Der geht dann mit dir. In dem Moment, wo er dann mit dir mitgeht, kann er sich nicht um irgendwas anderes kümmern, sondern er geht mit dir mit. Du bewegst dich meinetwegen vom linken Slot oder vom linken Elbow in die linke Ecke. Dein Verteidiger kommt mit. Du hast einen abgelenkt. Das ist okay. Das ist schon mal mehr Aufmerksamkeit, als du wegziehst von Anthony Davis, als wenn du einfach nur dastehst. Aber es ist jetzt auch noch nicht optimal. Die dritte Möglichkeit ist, du cuttest zum Korb. Das heißt, du bewegst dich schnell mit dem Ziel, in Korbnähe zu kommen, dich anschiebbar zu machen und dort dann optimal für den Ball zu bekommen. Wenn du das machst, ziehst du die Aufmerksamkeit von einem bis anderthalb bis zwei Verteidigern auf dich, je nachdem, wie gut du es machst. Wenn du jetzt meinetwegen einen Backdoor-Cut und du schlägst schon mal deinen ersten Verteidiger, gelangst hinter den, dann hast du natürlich die Aufmerksamkeit von dem, weil der seinen Fehler irgendwie wieder gut machen möchte im Optimalfall. Auch außer das Westbrook, der dann findet, er hat seinen Job getan, wenn du ihn geschlagen hast. Sorry, der musste sein. Dann hast du die Aufmerksamkeit von einem Verteidiger und wenn du es gut machst, dann will natürlich die Defense nicht, dass du komplett frei anspielbar bist oder im Korb. Und dann hast du zumindest die Aufmerksamkeit von einem anderen auch noch oder zumindest die halbe Aufmerksamkeit, wie gesagt, je nachdem, wie gut du es machst, um dafür zu sorgen, dass du halt nicht einfach angespielt werden kannst unter dem Korb. Also Cutting, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Das Schöne am Cutten ist, du musst kein guter Werfer sein. Jeder kann cutten. Und ich denke, jeder NBA-Spieler sollte dann angespielt werden können und dann am Korb irgendwie finishen, wenn da nicht zu viel Traffic ist. Also das ist was man unabhängig vom Spielermaterial machen kann. Man sieht es ab und zu mal bei den Lakers auch, aber auch noch nicht oft genug, auch erst recht in den letzten Jahren. Und die letzte Möglichkeit, mit der du die allermeiste Aufmerksamkeit auf dich ziehst, ist, indem du Off-Ball Spielzüge, Screening Actions hast. Also mal angenommen, wie gesagt, Anthony Davis hat den Ball, in der Weak Side wird ein Pin-Down-Screen gestellt und da läuft einer der Lakers-Kollegen drüber. Dann bekommst du die Aufmerksamkeit von mindestens zwei Verteidigern. Und zwar von den beiden Verteidigern, die diese Action verteidigen. Und mit mindestens meine ich, dass wenn du es gut machst und dann frei wirst, du auch noch die Aufmerksamkeit bekommst von den Defendern, die in der Nähe sind, von da, wo du dich quasi hinbewegst. Das bedeutet, du ziehst die allermeiste Aufmerksamkeit auf dich, indem du Off-Ball-Spielzüge läufst. Cutten ist auch schön. Wenn es für die beiden Sachen nicht reicht, dann beweg dich wenigstens von Punkt A nach Punkt B. was du nicht machen solltest, beziehungsweise was nicht. Es heißt jetzt nicht, dass alle jetzt irgendwie wirr rumrennen müssen, aber es ist ungünstig, wenn alle vier Mitspieler einfach nur dastehen. Und das sehen wir zu oft. Und dann ist es für Defenses zu berechenbar. Sie können Help-Defense spielen, so wie sie das wollen. Und du kannst sie halt auch nicht mal irgendwie dafür bestrafen. Das heißt, du hast taktische Mittel, um dagegen zu wirken. Und deswegen ist es auch, finde ich, dumm, irgendwie die Lakers in Schutz zu nehmen und zu sagen, sie können ja nichts machen, sie haben ja die Shooter nicht. Du kannst genug Sachen machen. Du hast genug taktische Möglichkeiten, Counter, Mittel, um selbst mit schlechten Shootern für einigermaßen ordentliches Spacing zu sorgen. Und einigermaßen ordentliches Spacing ist alles, was LeBron James und Anthony Davis brauchen. Die beiden sind wahnsinnig dominant, außer sie werden von 5 Verteidigern verteidigt. Und das sollten die Lakers mehr versuchen und haben wir halt nicht so gesehen bisher in dieser Saison.
Absolut. Sehr, sehr spannender Punkt. Und ich finde, da könnte man anknüpfen und sagen, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann und zu sagen, dass dieser Aspekt ein fester Bestandteil auch von Spacing ist. Oder ob es zumindest etwas ist, das Spacing und die Folgen daraus begünstigt. Sicherlich sind diese Abläufe, Off-Ball-Movement, irgendwelche Plays, die gelaufen werden, die sind zu einem großen Teil einstudiert und choreografiert. Aber es gibt eben auch auf einem Basketballcourt bei einem so komplexen Spiel, wo sich 10 Spieler und ein Ball ständig hin und her bewegen, gibt es viele, viele Momente, wo du schlichtweg ein spielintelligenter Spieler sein musst, um zu erkennen, hier kann ich cutten, hier kann ich den Screen setzen, hier ist Raum, hier kann ich diese Action laufen, um meinem Kollegen mit Ball Platz für seine ISO zu verschaffen. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass ein gewisses Level an Basketball-IQ auch eine Voraussetzung für gutes Spacing ist?
Auf jeden Fall. Wie immer ist es eine Kombination aus mehreren Faktoren. Zum einen natürlich Job der Coaches, Off-Ball-Spielzüge irgendwie anzusagen, da für gewisse Prinzipien zu sorgen, man hat es ganz oft bei Coaches, dass das Teams, wenn jetzt Anthony Davis gedoppelt wird, dann müsste Anthony Davis wissen, was er macht und alle vier Kollegen. Das sind dann einfach Prinzipien, die lernst du im Optimalfall, weil du ja während der normalen Saison nicht so viel trainierst. Das lernst du und studierst du ein während der Offseason. Und sobald gedoppelt wird, weiß das gesamte Team, wie man reagiert. Je nachdem natürlich auch, wer zum Doppeln kommt. Sobald man sieht, der Verteidiger kommt, dann müssten alle 5 Lakers-Spieler wissen, okay, das machen wir jetzt. Aus und die müsstest du nachts um 3 wecken können. Wie früher in der Schule, der Lehrer sagt, wenn ich dich nachts um 3 wecke, dann musst du das wissen. Eigentlich sollte das so sein. Die andere Seite der Medaille ist ja natürlich, sind dann spontane Entscheidungen, eine Defense zu lesen. Das ist dann natürlich ein bisschen komplizierter. Spoiler-Alarm, auch das keine Stärke der Lakers bisher gewesen. Aber auch das sieht man. Cutten ist ein Skill, freie Räume zu sehen. Das reden wir mal wieder, wenn ich über On-Way-Creation rede, dann auch immer wieder, dass Spieler am Ball sehen, wo freie Räume sind und da dann hingehen. Genauso Off-Ball. Wenn du siehst, dein Verteidiger schläft und guckt dich nicht an, dann Backdoor-Cut, was auch immer, renn ihm weg. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Du musst aber halt sehen. Wenn du einen freien Raum siehst oder siehst, dass deine Defense zu viel geholfen hat, das kannst du machen. Das sind alles Sachen, die zu den Skills eines Spielers im Optimalfall gehören. Basketball-IQ, Spielerfahrung.
Ja.
Ja, einfach Instinkte dafür.
Absolut.
Ganz wichtig.
Finde ich sehr witzig, dass du das ansprichst. Ich habe diese Diskussion, liebe Grüße an der Stelle, ich habe diese Diskussion ganz häufig mit meiner Mutter, wenn es um Leroy Sané geht, den FC Bayern-Spieler. Weil sie ist, ich sag's mal glimpflich, sie ist überhaupt kein Leroy Sané-Fan. Aber ich verstehe auch, warum man solche Spielertypen, die halt, wie ich finde, häufig unterm Radar fliegen, in beiden Sportarten. Es ist ein Skill, erstens Räume zu erkennen und zweitens dann in diese Räume reinzustoßen mit dem richtigen Timing. Im Fußball hast du natürlich noch die Abseitsregel, die das Timing nochmal wichtiger macht, aber auch im Basketball. Du hast ein bestimmtes Fenster für einen Raum und dann kannst du zum Korb cutten und dann ist das Passfenster offen. Wenn du eine halbe Sekunde zu spät zum Korb cuttest oder zu früh cuttest, entweder stehst du dann da und dein Verteidiger kann dich einholen oder du kommst einen Tick zu spät und das Passfenster hat sich schon wieder geschlossen. Das ist ein Skill. Finde ich sehr, sehr gut, dass du sagst. Ich versuche das sowohl im Fußball als auch im Basketball immer wieder zu betonen, das ist eine Fähigkeit. Und es ist dann noch mal mehr eine Fähigkeit, diesen Cut richtig setzen zu können im richtigen Moment, gar nicht um selber zum Korberfolg zu kommen, sondern zu wissen, wenn ich jetzt hier mich relocate, wenn ich hier reincutte, dann entsteht dort der Raum, den dann LeBron in seiner ISO ausnutzen kann. Das ist dann noch mal eine höhere Ebene von diesem Basketball-IQ. Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ja, wir haben jetzt viel über diesen Aspekt des Off-Ball-Movements, der ständigen Bewegung, der Ablenkung von Defendern, dass das ein essentieller Bestandteil von Spacing ist. Ein Team, das das besonders verkörpert hat in den letzten Jahren, und deswegen, ich würde ganz kurz auch unter dem Stichwort vertikales Spacing auf dieses Team eingehen, weil das ja auch so ein Unwort ist, das man häufig hört in dem Kontext. Und das waren die Utah Jazz in den letzten Jahren. Mit Rudy Gobert als sehr offensichtlich eben kein traditioneller Floor-Spacer. Also dieses erste Bild, das du beim Wort Spacing im Kopf hast, gute Dreierschützen, vielleicht sogar Five-Out-Offense, das war natürlich bei den Jazz nicht der Fall. Die Jazz haben eine Four-Out-One-In-Offense gespielt. Der Punkt, den ich vorher angesprochen hatte, sie hatten eben nicht nur Shooter drumherum, sondern sie hatten, gehen wir mal vom letzten Jahr aus, Conley, Mitchell, Bogdanovic, sogar Royce O'Neal. Sie hatten Spieler, die eben nicht nur Catch-and-Shoot-Threats waren, sondern eben dann auch Closeouts attackieren können, den Extra-Pass spielen konnten. Mhm. Jazz-Coach Quinn Snyder hat das passenderweise als Advantage-Basketball bezeichnet, sein Offensivsystem.
Weißt du, wie ich es mal bezeichnet habe in einem YouTube-Video?
Nee, wie?
Basketball ist Jazz. Bis heute bin ich auf wenige Videotitel so stolz wie auf diesen Basketball ist Jazz, weil das, was die Jazz da offensiv gemacht haben mit all diesen intelligenten Leuten, was du uns gleich erzählen wirst, einfach wie eine Sinfonie, oder ist das jetzt schon wieder eine andere Musikrichtung? Mit Musik kenne ich mich überhaupt nicht aus. Eine Jazz-Sinfonie.
Also ich glaube, eine Jazz-Sinfonie gibt es nicht. Ich habe im Musikunterricht auch lange Jahre nicht so gut aufgepasst. Ich war vor allem, den Musikunterricht habe ich vor allem besucht wegen diesen Klanghölzern. Kennst du die noch? Diese ganz vielen verschiedene, die dann so, oh, okay, die waren cool. Naja, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, Jazz-Sinfonie ist kein Ding.
Dann wird es der neue Running Gag hier.
Aber Basketball ist Jazz, Hut ab. Shoutout an der Stelle an Holger Gschwindner, der diesen Satz getrademarkt hat. Wo war ich denn jetzt? Da habe ich die Jazz-Sinfonie voll aus dem Konzept gebracht. Bei den Jazz.
Quinn Snyder.
Four out, one in. Vielleicht das, genau, Quinn Snyder, Advantage Basketball. Ein Offensivsystem, das vor allem zum einen ganz klar darauf ausgelegt war, extra Pass spielen, Aufbau-Movement, clever cutten, mehrere Spieler, die mit Ball in der Hand Dinge kreieren können. Aber eben auch, und das wird mir häufig unterschätzt, und ich bin mir sicher, da wirst du mir zustimmen, Rudy Gobert hatte eine tragende Rolle in dieser Offense, die ja über Strecken die beste Offense der NBA war. Weil eben, und da kommen wir zum Thema vertikales Spacing, es kann eine Form von Spacing sein, wenn du einen Spieler wie Rudy Gobert, wie Clint Capella bei den Rockets damals, wichtiger Bestandteil gewesen. Ich denke da zum Beispiel an Mitchell Robinson jetzt gerade, Anthony Davis, DeAndre Jordan in seiner Lob City Prime. Wenn du einen solchen athletischen Spieler hast auf der 5, der zum einen diese Roll Gravity mitbringt, dass, wenn er hart zum Korb abrollt, dass er dann so eine Naturgewalt sein kann und am Korb so hochprozentig finisht, dass er dann wiederum Hilfe erzwingt und die Defense dazu bringt, sich zusammenzuziehen. Auf der anderen Seite, vertikales Spacing per Definition bedeutet, dass du halt Spacing in die Höhe hast, sozusagen. Das heißt, es sind logischerweise, wenn du einen solchen Spieler hast, auch zum Beispiel Giannis, bei dem du den Ball im Prinzip beim Alley-Oop-Versuch hinschmeißen kannst, wo du willst, der fängt das Ding halt, egal wie hoch. Das verändert natürlich Passfenster. Und du musst zum Beispiel als Big Man, wenn du ein solches High-Pick-and-Roll verteidigst, du musst früher oder später eine Entscheidung treffen. Du kannst den Rollman, vor allem, es gibt ja dann noch die Möglichkeit, Screens zu slippen. Auch darin war Gobert wahnsinnig gut, zu erkennen, wann er den Screen slippt und den Screen also gar nicht erst richtig stellt, sondern direkt zum Korb abrollt. Du musst eine Entscheidung treffen. Also entweder du lässt halt dem, also wir gehen davon aus, dass es ein guter Screen war und der Verteidiger des ballführenden Spielers, auch darin war Gobert editär und ist er heute noch, sodass der Verteidiger des ballführenden Spielers auch tatsächlich am Screen hängen bleibt. Und dann bist du plötzlich als Screener-Verteidiger in der Situation, dass du zum einen den Pull-Up-Wurf des ballführenden Spielers verhindern musst, zum anderen aber in deinem Rücken Rudy Gobert hast, der zum Korb rollt und der dich gleich aufs Poster packen will. Das kann wahnsinnig wertvoll sein. Und auch diese Geschichte, dass Rudy Gobert natürlich viel im Dunkerspot rumsteht. Ein Spieler im Dunkerspot bedeutet nicht per se, dass es schlechtes Spacing ist. Ein Spieler im Dunkerspot, der mit, was weiß ich, 76% am Korb abschließt und jeden Offensiv-Rebound holt und ständig für Alley-Oops zur Verfügung steht, in einem Catch-Radius, von dem andere Spieler nur träumen können, auch das ist eine Form von Spacing. Du kannst diesen Spieler da ja nicht einfach ignorieren. Sonst kommt jede Possession das Lob ans Spiel und der macht jedes Mal 2 super effiziente Punkte.
Ja, zumal die Jazz halt eine Offensive waren, in der wenig über Post-Ups ging. Es war sehr viel High-Pick-and-Roll, sehr viel Spread-Pick-and-Roll. Und da hast du natürlich, wenn du jemanden, der so geschickt agiert, im Dunker-Spot so intelligent auch agiert, da auch ein Verständnis von Raum und Zeit mitbringt, einen extremen Vorteil. Gegenbeispiel, Philadelphia 76ers damals mit Ben Simmons im Dunker-Spot hat halt nicht funktioniert, aus zwei Gründen. Erstens, weil das halt eine Offensive war, die sehr auf Post-Ups beruht hat. Und bei Post-Ups ist es halt schon ungünstig, wenn du da jemanden im Dunker-Spot rumlungern hast. Plus, Ben Simmons hat auch nicht der Finisher am Korb gewesen, der da wirklich für Angst und Schrecken sorgt. Von daher hängt es natürlich immer von dem System ab. Aber mein nächstes Beispiel, nämlich mein Beispiel für ein sehr, sehr überragendes Spacing in den letzten Jahren, die Cleveland Cavaliers, haben auch nicht nur Five-Out gespielt. Die haben Five-Out gespielt, wenn Kevin Love auf der 5 gespielt hat, aber auch sehr viel Four-Out, One-In mit Tristan Thompson auf der 5, was einfach wahnsinnig gut funktioniert und die halt andere Dimensionen nochmal gibt und andere Möglichkeiten, einfach auch variabel zu agieren, als dir eine reine Five-Out-Offense bringt. Und das ist ja auch mal was im Basketball. Du willst nicht berechenbar sein, du willst auf die verschiedenen Defenses Antworten haben, du willst sicherlich auch in Lineups mal Five-Out spielen, aber Five-Out hat dann halt auch Schwächen wie Rebounding oder dass du halt dann dieses vertikale Spacing in Form von Lob-Anspielen halt da nicht hast in dem Sinne. Also es ist nicht nur immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn wir über Five-Out-Offense reden, was teilweise bei Five-Out-Offense man sieht, dann hängt der Ball da zu lange am Perimeter rum. Und dann hat man das Gefühl, da ist auch so ein bisschen der Wurm drin, wenn sie sich dann alle am Perimeter gegenseitig nur noch den Ball zupassen. Also da auch ein ganz guter Mix. Und wie gesagt, dieses Cleveland-Team um LeBron herum war das beste Spacing, was er in seiner Karriere hatte unter Tyronn Lue. Also vor allem in den letzten 3 Jahren. Also man kann ja über dieses 2018er Cleveland-Team sagen, was man möchte. Und wir haben ja neulich in unserer ersten Folge auch schon darüber geredet, warum sie bei dem einen oder anderen Aspekt die Ausnahme von der Regel waren, wenn es darum geht, was Teams zu Contender macht. Aber dieses Team hatte elitäres Spacing. Überragende Shooter. Kyle Korver, Channing Frye. Wie playoff-tauglich die zum Ende hin waren, vor allem auch defensiv, ist die andere Frage. J.R. Smith. Oder auch als Cleveland den Titel gewonnen hat. Das war einfach wahnsinnig cooles Spacing. Noch mit Kyrie Irving mit dabei. Shumpert, der auch immer mal zumindest Defenses bestraft hat, wenn sie ihm zu viel Platz gegeben haben. Und Cleveland, die haben so viele coole Sachen gemacht. Damals Spread Picking, wo immer wieder Guards die Screens stellen für LeBron James. Auch das eine Möglichkeit für Russell Westbrook, ein bisschen effektiver zu werden offensiv, ein bisschen mehr positiven Impact zu haben, einfach mal einen Ballscreen zu stellen für LeBron James oder Off-Ball-Screens. Das sahen wir immer wieder. Wir sahen wunderschöne Spielzüge für Spieler wie J.R. Smith und vor allem Kyle Korver. Kyle Korver an der Seite von LeBron James, da träume ich heute manchmal noch von. Was die gemacht haben, es war eine Sinfonie, es war wunderschön und all das, um jetzt vielleicht wieder auf die Lakers zurückzukommen, sieht man einfach nicht. Und es ist einfach fast schon eine Straftat, dass du gesehen hast, was funktioniert.
Absolut.
Mann, es ist nicht so, dass einfach wir keine Ahnung haben, was bei LeBron funktioniert, was funktioniert hat, wie man es vielleicht bei anderen Spieltypen in der NBA, wo noch nicht so richtig klar ist, okay, in welchem System sehen die am besten aus, von welchen Mitspielern profitieren die am meisten. Aha, dann lernt man irgendwann, Giannis als Rollman ist ja komplett unaufhaltsam, wie das bei den Bucks dann bei ihrem Championship Run der Fall war. Das ist ja hier alles nicht so. Wir wissen, wie und neben wem LeBron funktioniert, weil wir es über Jahre hinweg gesehen haben und die Lakers nehmen all das, werfen es in den Mülleimer, machen es komplett anders und jetzt steht man da mit der schlechtesten Offensive der NBA und hat sich das selber zuzuschreiben.
So sieht's aus. Und jetzt schließt sich der Kreis auch hier innerhalb unserer Folge. Jetzt sagen wir mal, wir haben hier im Zoom-Meeting haben wir noch Rob Pelinka, Darvin Ham und von mir aus noch LeBron James mit drin. Und sag mal, Russell Westbrook. Russell Westbrook haben wir gemutet, der kann nicht, aber der hört mal zu. Oh, was würdest du den Herren in der Stadt der Engel jetzt mitgeben? Was können sie denn tun? Sie haben sich jetzt in diese Bredouille selbst reingeritten. Wie kommen sie da jetzt wieder raus?
Wir haben vorhin viel über das Beheben von Symptomen geredet, was, glaube ich, bei den Lakers helfen kann, aber nicht genug ist. Die Lakers müssen die Ursache für dieses schlechte Spacing bekämpfen und das ist nun mal der wichtigste Punkt bei dieser ganzen Gleichung, dass sie schlechte Shooter haben ohne Shooting Gravity. Das heißt, das Hauptproblem ist das Personal und das muss gewechselt werden in dem Rahmen, wie es möglich ist. Und die offensichtlichste Änderung, weil du Anthony Davis ist der schlechteste Jumpshooter der NBA in den letzten beiden Jahren, aber du tradest nicht Anthony Davis weg. Du tradest den zweitschlechtesten Jumpshooter der NBA in den letzten Jahren weg und das ist Westbrook. Und das ist was, was ich den Lakers mitgeben würde. Ich habe letzte Nacht, bevor das Dallas-Spiel angefangen hat, habe ich Brooklyn geschaut, wo es nicht so viel besser läuft, aus ganz anderen Gründen. Also am Spacing liegt es in Brooklyn nicht, aber die haben gegen Indiana gespielt und da haben Buddy Hield gespielt und Miles Turner hat in den letzten Spielen auch einen guten Eindruck gemacht. Und das sind die beiden Leute, für die ich versuchen würde zu traden. Buddy Hield, einer der, ich habe gesagt, Desmond Bane ist ein Top-3-Shooter aktuell. Buddy Hield ist ein Top-5-Shooter aktuell, mindestens. Und so ziemlich der perfekte Spieler neben LeBron James, wenn es um Shooting und Gravity geht.
Ja.
Und Miles Turner, Stretch Big, auch jemand, der da perfekt reinpasst, mit dem die Lakers dann groß spielen, aber trotzdem die Vorteile von Small Ball genießen können und Vorteile von Five Out. Das ist der Trade, den ich machen würde.
Halte ich für sehr plausibel. Wir haben ja auch neulich bei Jonathan, bei Jeden Tag NBA, genau über dieses Thema gequatscht. Bin der Meinung, dass es eben ein Trade sein muss, der dich zu einem Contender macht oder der dir zumindest die Chance gibt,
Fall, ja,
zu einem Contender zu werden. Weil, und das habe ich jetzt neulich nochmal in einem anderen Podcast gehört, die Lakers haben ja die Chance, wenn dann die Draft Lottery feststeht 2023 und sie hoffentlich nicht Victor Wembanyama nach New Orleans schicken mussten. aber wenn dieser Pick-Swap durch ist und sie dann de facto einen Pick wieder in der Hand haben, dann können sie den ja wiederum traden in der nächsten Offseason. Das heißt, dann hättest du auf einmal 3 First-Round-Picks und eine Menge Cap-Space, weil dann eventuell der Russell-Westbrook-Deal einfach ausgelaufen ist. Die große Frage ist natürlich, also ich sehe schon auch die Argumentation, warum man noch wartet und diese Saison jetzt einfach abschenkt, mehr oder weniger. Aber die große Geschichte ist natürlich, LeBron James wird dann nächstes Jahr in seine Age-39-Season gehen und irgendwann ist es dann einfach zu viel des Guten. Also wenn du überhaupt noch die Chance haben möchtest, ein Contender zu sein und die Chance auf einen Titel zu haben, dann musst du es ausnutzen, dass LeBron James in diesem Alter trotzdem noch auf einem für dieses Alter eigentlich unvorstellbar hohen Level agiert. Und deswegen ist es für mich auch ein ziemlicher No-Brainer. Man muss versuchen, diese Situation irgendwie zu lösen, dieses Personal irgendwie abzugraden. Mhm. Und auch für mich scheint da Buddy Hield und Miles Turner scheint die beste Lösung zu sein. Wobei ich mir ehrlich gesagt auch bei diesem Trade nicht so sicher bin, ob das reicht. Also das muss man sich mal vorstellen. Die Lakers sind vorletztes Jahr Meister geworden. Okay, vor 3 Jahren. Mm. 2020 sind sie Meister geworden. Sie hatten also de facto...
Vor zwei Kalenderjahren.
Ziemlich genau. Sie hatten ein Championship-Team, buchstäblich. Und sie hatten in diesem Championship-Team, haben sie sich trotzdem über die Defense identifiziert, aber sie hatten, wie du vorher angesprochen hast, sie hatten wesentlich besseres Spacing. Und das dann innerhalb von 2 Kalenderjahren so in Grund und Boden zu treiben, personell, das ist schon fast wieder eine Leistung. Also das ist wirklich, wenn man sich
sollte man belohnen mit einer Vertragsverlängerung für Rob Pelinka?
Ich habe es mir vorher verkneifen müssen, aber ich dachte mir schon, dass das noch kommt. Ja, es ist eine Sackgasse, in die sich die Lakers manövriert haben und ein so großer Trade scheint tatsächlich der einzige Ausweg zu sein. Selbst wenn sich die Dreierquote wieder ein bisschen normalisiert, es wird nicht so schlecht bleiben, wie es im Moment ist. Aber auch dann sehe ich nicht, wie dieses Team nicht eine Bottom-10-Offense hat. Und das reicht halt einfach nicht.
Ja, und das ist auch noch ein ganz interessanter Punkt, um das Ganze vielleicht abzuschließen. Dass die Lakers einfach ihre Dreier wieder ein bisschen besser treffen, bringt im Endeffekt jetzt auch nicht so viel. Ich meine, klar, es bringt dir Punkte, die du dann einfach mehr auf dem Scoreboard hast, weil einfach du mehr Würfe triffst. Aber es verändert ja nicht, wie Defenses verteidigen. Ja. Und das möchtest du ja. Das war... Und ich hatte das vor ein paar Jahren schon gesagt, vielleicht ein ganz cooler Vergleich. Als damals Rondo bei den Lakers war, hatte Rondo mal eine Phase, wo er mal über 3-4 Spiele 60% seiner Dreier getroffen hat und war alles schön und gut. Aber es hat null verändert, wie Defenses ihn verteidigt haben. Es waren halt einfach mal, oder auch bei Giannis. Er trifft da mal besser, aber es ist bei weitem nicht so, dass Defenses wirklich was ändern. Und das möchtest du ja in dem Fall. Du möchtest, dass einfach Defense sagen, okay, wir können den jetzt nicht mehr stehen lassen. Deswegen verteidigen wir enger, mehr Platz für LeBron, das möchtest du. Und den Vergleich, den ich damals gemacht habe, war, wenn du dich in der Massephase befindest, wenn du ins Fitnessstudio gehst, und wir wissen ja alle, Ernährung ist ein nicht ganz unwichtiger Teil dieser Gleichung, wenn du Muskeln aufbauen willst. Nicht, dass ich jetzt irgendwas davon wüsste, wie man Muskeln aufbaut. Aber sagen wir, du bist in der Massephase und du trackst deine Kalorien. Und dann gehst du zu McDonald's und holst dir da dein fettes Mac-Menü und isst da 3 Burger. Dann zählt das schon irgendwo mit als Kalorien mit rein. Du kannst es in deinen Kalorien-Count mit reinmachen. Aber das sind leere Kalorien. So, klar zählen sie irgendwo offiziell mit, wie die 3 Punkte offiziell mitzählen, wenn Westbrook einen Dreier trifft. Aber es ändert nichts an deiner Situation. Und deswegen ist es für mich einfach ein Punkt, wo ich sage, okay, Westbrook, wenn er jetzt 5 Dreier macht heute Nacht gegen Denver, als ob dann das nächste Team sagen wird, wow, Westbrook, den können wir jetzt nicht mehr stehen lassen, dann können wir das jetzt nicht nochmal so machen. Die sagen, zeig's uns nochmal und zeig's uns nochmal und dann nochmal und nochmal. Und deswegen wird sich da nichts ändern mit diesem Lakers-Personal, selbst wenn die Quoten irgendwann wieder ein bisschen besser werden. Das werden sie auf jeden Fall. Ich meine, die Lakers haben grauenhaft geworfen im letzten Spiel und die Quote ist nach oben geschossen auf die Saison. Also, neues Personal. Ja, ich stimme dir zu, du machst den Trade nur, wenn du dadurch auch wieder ein Contender wirst. Was wir natürlich nicht wollen, ist alles abgeben für einen Exit in der ersten Runde oder in der zweiten. Wo ich auch in der Vergangenheit schon NBA-Teams kritisiert habe. Die Bulls haben das zum Beispiel gemacht, haben alles verkauft, was sie haben, für ein Zweitrundenteam. Das willst du natürlich nicht. Du willst es machen wie die Lakers mit Anthony Davis. Wenn du Haus und Hof abgibst, dann willst du zumindest auch eine Chance haben, Meister zu werden. Und ich stimme dir zu, damit wären nicht alle Probleme gelöst. Und dieser Trade würde die Lakers nicht zum Top-Favoriten machen. Aber es würde sehr dabei helfen und es würde den Lakers zumindest eine Chance geben, um hier mitzuspielen, in meinen Augen, wenn man für diese beiden Spieler tradet.
Ja, und ich würde sagen, dabei können wir es belassen, oder? Es war vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, dieser Appell. Darvin Ham und Rob Pelinka haben den Zoom-Call verlassen. Russell Westbrook ist noch drin, der ist wahrscheinlich eingeschlafen zwischendurch. aber ich würde sagen, dann haben wir das Themengebiet Spacing, das ja natürlich nochmal deutlich komplexer ist, als wir das hier heute anreißen konnten. Aber ich glaube, wir konnten vielleicht auf einer sehr spannenden Ebene da nochmal drüber sprechen und das Thema dem einen oder anderen vielleicht näher bringen. Das war zumindest die Hoffnung dieser Folge. Außer du hast jetzt noch einen Punkt, der dir auf der Zunge brennt.
Nee.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge. Und da habe ich natürlich wieder eine Trivia-Question mitgebracht. Diesmal kommt die wieder von mir für dich. Und meine Trivia-Question, und ich bin mir sehr sicher, dass du auf einige dieser Namen kommen wirst. Es gibt in der NBA-History, gibt es genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Spieler, die es geschafft haben, in ihrer Karriere mehr als ein 50-plus-Punkte-Spiel in den Playoffs aufzulegen. Also mindestens 2 50-plus-Point-Games in den Playoffs. Wie viele dieser 7 Spieler kannst du mir nennen?
Okay, wir haben Michael Jordans 63-Punkte-Spiel. Wir haben LeBrons Career-High 51 gegen die Warriors, 2018 Spiel 1.
Mehr als ein 50-Point-Game. Also mindestens
mehr als
2.
Eins.
Mindestens 2-mal, ja.
Okay, LeBron hat keine 2 Spiele gemacht.
Genau.
50 Punkte in den Playoffs. LeBron hatte 49 mal gegen die Nets, als Paul Pierce 2 Tage vorher meinte, ich nehme LeBron, ich mach das, ich kümmere mich. Dann hat LeBron 49 gedroppt. Giannis hat auch nur das eine. Shaq, Kobe.
Tatsächlich beide nicht, nein. Also von den 7 Spielern sind...
Also habe ich jetzt einen.
Genau, Michael Jordan ist richtig. Von den 7 sind aber 3 noch aktive Spieler und 2 davon war eine sehr kuriose Situation in der Bubble, wenn du dich erinnerst.
Jamal Murray?
Mhm, Jamal Murray und wer war der andere in der Serie?
Und Mitchell, als ob.
Genau, die beiden haben in dieser Serie jeweils, ich glaube bei Mitchell waren es einmal 57 und einmal 51 und bei Murray waren es einmal 50 und einmal 51 und es gab ja dieses eine verrückte Spiel, wo sie beide über 50 aufgelegt haben.
Ja, ja.
Also Jamal Murray und Donovan Mitchell, Michael Jordan, damit haben wir 3 und ein aktiver Spieler ist noch dabei. Auch einer, der man so als Playoff-Performer abstempeln kann.
Dame?
Ja, Damian Lillard.
Okay.
Gut, das heißt,
dann haben wir vier.
Wir haben vier. Einen davon, auch als kleinen Tipp, einen davon haben wir uns gemeinsam neulich zu Gemüte führen dürfen.
Jerry West?
Das auch tatsächlich. An den habe ich aber gerade nicht gedacht.
Okay.
Jerry West gehört auch dazu.
Iverson.
Allen Iverson hat es geschafft.
Ja.
Einer fehlt noch. Okay. Der ultimative Scorer in NBA History.
Kareem.
Nee, der im Sinne von viele Punkte in einem Spiel auflegen, ultimative Scorer.
Wilt
okay. Chamberlain, genau. Spieler okay. mit mehreren 50-Point-Games in den Playoffs. Donovan Mitchell, Jamal Murray, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Jerry West, Damian Lillard und Allen Iverson. Kein LeBron, kein Kobe, kein Shaq, kein Kareem, kein Larry Bird. Viele Spieler, die man vielleicht da erwarten würde. Yeah. Dafür Donovan Mitchell und Jamal Murray. Finde ich ziemlich cool.
Wahnsinn. Sprich nicht unbedingt für den Bubble-Basketball, ja, was
die
Defense angeht. Aber das war eine verrückte Serie. Das war eine ganz, ganz verrückte Serie. Oh mein Gott. Ja, aber das waren Zeiten. Bubble-Basketball.
Bubble-Basketball. Das waren Zeiten. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Der wöchentliche Appell: folgt uns auf Spotify und Apple und allen möglichen Podcast-Plattformen, damit ihr keine Folge mehr verpasst von diesem Herzensprojekt von uns beiden. Lasst uns gerne Bewertungen da, das hilft uns besonders, weiter zu wachsen und mehr basketballverrückte Menschen mit unserem Content hier zu erreichen. Und vielleicht schon ein kleiner Teaser auf nächste Woche. Wir haben uns entschieden, dass wir für unsere vierte Folge erstmals eine Mailbag-Folge machen wollen, um euch Supportern und euch jetzt schon treuen Hörerinnen und Hörern die Chance zu geben, uns mit Fragen zu löchern, und wir werden möglichst viele davon in unserer nächsten Folge beantworten. Da werden wir dann über die sozialen Medien nochmal einen Fragenaufruf starten, ein paar Tage vorher. Aber wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne jetzt schon. Schreibt uns auf Instagram, auf Twitter, wo auch immer ihr uns sonst noch so findet. Schreibt uns eine E-Mail, da freuen wir uns sehr drüber. E-Mail-Adresse ist in der Podcast-Beschreibung wieder verlinkt. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Julius, war mal wieder eine runde Sache, hoffe ich doch.
Ja, hat mega Spaß gemacht, wie immer.
Ich hoffe, die Hörer haben genauso viel Spaß beim Hören dieser Folge, wie wir es beim Aufnehmen hatten und beim Abnörden. Danke dir auch nochmal für deine X's and O's Expertise. Wie gesagt, da macht dir, glaube ich, im Basketball Deutschland keiner was vor.
Ich bin noch ganz rot. Nein, das stimmt nicht. Da gibt's noch ein paar andere, die deutlich besser sind. Aber danke dir für die netten Worte.
Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke und bis bald. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.